guys. Yeah.
Herzlich willkommen zum Infomagazin bei Radio Dreieckland. Ihr hört die Ausgabe vom 29. Juni 2026. Gerechtigkeit für Ibrahima Bari. Zwischen kapitalistischem Pinkwashing und rechten Angriffen. Ein Interview zur Pride in Graz. Save our Sozialstaat. Einen O-Ton von der Protestkundgebung in Freiburg. Am Samstag. Ein Bericht vom Kinder- und Jugendhilfeausschuss der vergangenen Woche und die drohende Verschärfung bei Rechten von queeren Menschen. Die Justizministerkonferenz der Länder hat einen Gesetzesvorschlag für das Selbstbestimmungsgesetz verabschiedet. Das sind die Themen dieser Stunde. Ihr habt meinen Sohn getötet, weil er nicht von hier ist. Das sind die Worte von Haruna Bari, dem Vater von Ibrahima Bari. Ibrahima kam als Jugendlicher aus Guinea nach Deutschland auf der Suche nach einem sicheren Leben. Sein Asylantrag wurde abgelehnt, eine Arbeitserlaubnis immer wieder verweigert. Am 6. Januar 2024 soll er sich in einer psychischen Ausnahmesituation in seiner Unterkunft in Mülheim-Saan befunden haben. Die Polizei wurde gerufen. Was danach geschah, endete mit Ibrahim Baris Tod. Seit dem 24. Juni dieses Jahres stehen 9 Polizistinnen und Polizisten vor dem Landgericht Duisburg. Der Vorwurf: gefährliche Körperverletzung im Amt. Nicht Totschlag, nicht Mord. Wir sprachen darüber mit Omar Al-Kamdamani. Er ist deutsch-syrischer Student und lebt in Leipzig.
Der Vater von Ibrahima Bari. Er hat am ersten Prozesstag vor dem Gericht gesagt: Ihr habt meinen Sohn getötet, weil er nicht von hier ist. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie diesen Satz hören?
Mich trifft dieser Satz sehr, weil darin nicht nur diese Trauer des Vaters steckt, sondern auch eine Erfahrung, die viele Menschen mit Flucht- und Rassismuserfahrung kennen. Das ist ein Gefühl, dass das eigene Leben weniger zählt, weil man, wie eben gesagt, nicht von hier wahrgenommen wird und dass man halt für immer anders betrachtet wird. Ich würde diesen Satz nicht irgendwie einfach vorschnell relativieren oder irgendwie wegmoderieren. Es ist einfach ein Satz eines Vaters, der seinen Sohn verloren hat. Und das hat so eine emotionale Last, die ich spüre, wenn ich darüber nachdenke, was dieser Vater gesagt hat. Und unsere erste Aufgabe ist nicht nur zu erklären, was ich jetzt zum Beispiel auch auf Social Media dazu gesehen habe, dass Menschen gesagt haben, erstmal abwarten, was passiert ist und so weiter. Wir haben da nicht die Aufgabe, dem Vater zu erklären, wie er zu trauern hat, sondern wir haben die Aufgabe, da zuzuhören, was die Familie zu sagen hat und tatsächlich beizustehen. Denn politisch gesagt ist dieser Satz auch was Größeres. Wer in Deutschland geflüchtet ist, wer in einer Unterkunft lebt, keinen sicheren Status, oft auch nicht, wird auch nicht als Mensch gesehen mit normalen Bedürfnissen und nicht ein Mensch, der halt was braucht, sondern immer wieder als Problem. Und das ist, glaube ich, auch ein Kern, was in diesem Satz steckt und uns sagt, wie werden Menschen mit Fluchterfahrung hier gesehen und was passiert mit ihnen, wenn sie, wie eben im Satz erwähnt, anders und als nicht von hier betrachtet werden.
Die Lebenssituation von Ibrahima Baris war ja relativ aussichtslos. Abgelehnter Asylantrag, jahrelange Verweigerung der Arbeitserlaubnis, Leben in einer bedrängten Situation, einer Unterkunft ohne Perspektive. Am Ende hat jemand die Polizei gerufen und Ibrahima war tot. Was ist am 6. Januar 2024 aus Ihrer Sicht in Mülheim-Saan passiert?
Ja, aus meiner Sicht ist da nicht einfach nur ein Einsatz schiefgelaufen, wie gerne mal der Presse erklärt wird durch Polizeisprechern, sondern es ist eine ganze Gewalt einer Perspektivlosigkeit sichtbar geworden. Ibrahim Bari lebt in einem System, das Menschen oft jahrelang festhält. Ich meine, das sieht man ja immer wieder, dass abgelehnte Asylanträge eben stattfinden, damit auch keine Arbeitserlaubnisse kommen und dann die Unterkünfte, die halt überhaupt nicht passend für ein menschenwürdiges Leben sind. Abhängigkeit, keine echte Perspektive als dieser Mensch offenbar in einer Krise war, kam am Ende nicht ein System, der geholfen hat, sondern ein System der Kontrolle. Ein System, das versagt hat praktisch. Natürlich muss der Prozess klären, was genau strafrechtlich passiert ist. Aber politisch ist jetzt schon klar, ein Mensch war in extrem verletzlichen Situationen. Er brauchte Deeskalation, Schutz, vielleicht medizinische und psychologische Hilfe. Und am Ende ist er gestorben. Er ist tot. Das ist nicht nur eine Frage eines einzelnen Polizeieinsatzes. Das ist eine Frage danach, wie wir mit Menschen umgehen, die ohnehin schon entrechtet, isoliert und psychisch belastet sind. Und ich glaube, in Mülheim ist ein Mensch nicht nur an einem Einsatz gestorben, sondern auch an einem System, das ihn vorher schon alleine gelassen hat und ihn dazu geführt hat, dass das passiert ist, was passiert ist.
Jetzt lautet die Anklage auf gefährliche Körperverletzung im Amt, nicht etwa auf Totschlag oder auf Mord. Mensch ist gestorben. Was bedeutet das politisch, wenn die geringstmögliche Form einer Anklage erhoben wird? Ist die Anklageerhebung selbst vielleicht schon ein erster Teilerfolg?
Ich muss an die Perspektive der Familie denken. Für die Familie muss das unerträglich sein. Ein Mensch ist halt tot und juristisch wird der Tod offenbar nicht irgendwie in Zusammenhang gestellt, sondern von der Tat getrennt. Das kann sich für Angehörige so fühlen, als würde gesagt, ja, da ist etwas falsch gelaufen, aber niemand trägt Verantwortung für das Sterben selbst. Ich will als Nicht-Jurist nicht so tun, als könnte ich die Anklageschrift ersetzen. Aber politisch ist die Botschaft fatal, denn wenn ein Mensch in staatlicher Obhut gefesselt unter Kontrolle der Polizei stirbt, dann muss der Staat besonders hohe Maßstäbe an sich selbst legen. Es reicht nicht, nur zu fragen, was ist individuell da nachweisbar. Wir müssen auch irgendwie die Frage stellen, warum sind die rechtlichen, institutionellen und politischen Hürden so hoch, wenn es um Gewalt durch staatlichen Stellen gibt und oder geht. Und wenn ein Mensch tot ist und der Tod juristisch fast aus der Verantwortung herausfällt, dann steht für viele und für mich der Eindruck, dieser Staat schützt zuerst sich selbst, ohne dass es wirklich ein Interesse an Gerechtigkeit und Rechtsstaatlichkeit gibt.
Ja, schauen wir nochmal auf die Familie und den Umgang des Gerichts mit der Familie. Die Familie soll vom Gericht wohl am ersten Prozesstag gar nicht begrüßt worden sein. Die VerteidigerInnen bezeichneten den anwesenden Dolmetscher als extrem störend und die Richterin hat dem offenbar ja beigepflichtet. Was sagt das über den Stellenwert, den das Gericht der Familie des Opfers beimisst?
Da muss man sich erstmal in die Lage versetzen. Wenn Angehörige in einem solchen Verfahren nicht wirklich gesehen werden, und dann ist das mehr als irgendwie eine formale Unhöflichkeit. Das zeigt eine Hierarchie sozusagen. Diese Hierarchie sagt, wer gehört selbstverständlich in diesen Raum und wer muss sich erstmal seinen Platz erkämpfen aus dieser Sicht. Und für die Familie ist die Sprache hier keine Nebensache. Der Dolmetscher ist nicht störend. Er ist die Voraussetzung dafür, dass Angehörige überhaupt verstehen, was mit dem Tod ihres Sohnes und Bruders behandelt wird. Und wenn Übersetzung als Störung empfunden wird, sagt das viel darüber, wie wenig unser Justizsystem manchmal auf Menschen vorbereitet ist, die nicht deutsch oder nicht akademisch, nicht institutionell mächtig sind oder mächtig auftreten. Und Gerechtigkeit darf nicht davon abhängen, wie gut eine Familie Deutsch spricht oder wie souverän sie sich in einem Gerichtssaal bewegen können. Und ich glaube, weil auch von dem Dolmetscher gesprochen wird, der Dolmetscher stört nicht die Gerechtigkeit an dieser Stelle, er ermöglicht sie, wenn überhaupt. Und diese Art des Umgangs ist fatal.
Wenn wir jetzt nochmal auf das Geschehen selber schauen, die Polizei wurde ja zu einem aus Sicht des Mitarbeiters der Unterkunft Notfall gerufen, zu einem Mann, der sich in einer psychischen Krise befunden haben soll, der laut Anklageschrift randaliert habe. Ist es da nicht erstmal normal, dass die Polizei dazugeholt wird?
An sich ist es heutzutage auch normal, dass in unserem System, dass die Polizei zu jedem Problem halt dazugehört wird. Wir haben uns daran gewöhnt, dass die Polizei praktisch fast für jede Krise gerufen wird, ob es jetzt psychische Krisen, soziale Notlagen, Konflikte in Unterkünften, Verzweiflung oder echte Gefahr ist. Und die Frage ist nicht, durfte jemand jetzt Hilfe holen, weil es war ja eine Situation da. Die Frage ist eher, warum ist die Polizei oft die erste oder einzige Antwort auf Situationen, die eigentlich so medizinische, psychologische und soziale Kompetenzen brauchen?
Das ist ein guter Punkt. Es gibt Fachleute, die sagen, in solchen Momenten, die sagen das wie Sie, brauchen Menschen Unterstützung und gerade keine Polizei. Wie müsste ein anderes System aussehen?
Ich glaube, dass ein anderes System eine Art Krisenteam bräuchte. Wir brauchen Krisenteams, die nicht irgendwie polizeilich geführt sind. Also an erster Stelle dann gesagt wird, hey, wie können wir diese Person jetzt erstmal zur Ruhe stellen in einer gewaltsamen Art und Weise, sondern ein mobiles, vielleicht mobile Teams mit psychologisch geschulten Fachkräften, Sozialarbeitern, medizinischem Personal, Sprachmittlung auch und Menschen mit Erfahrung in Deeskalation an sich. Weil die Polizei darf da nicht die Standardantwort auf psychische Not sein. Sie kann in wenigen Situationen zur Absicherung nötig sein. Also wenn jemand zum Beispiel bewaffnet ist, das kann ich verstehen, dass da halt erstmal auch Schutz für andere gebraucht wird, aber sie darf nicht automatisch die Führung übernehmen. Sie, gerade vor allem in so Unterkünften für Geflüchtete, braucht es niederschwelligere und psychosoziale Betreuung. Beschwerdestrukturen, die unabhängig sind und unabhängige Beratung auch nur dazu und Menschen, die die Bewohner einfach kennen und nicht einfach irgendwie sagen, hey, randaliert jemand, kommt und dann kommt die Polizei und geht eben so um, wie sie umgeht.
Jetzt hat letzte Woche der Prozess begonnen und der wird ja relativ lange dauern. Was ist da realistisch zu erwarten? Schauen wir nochmal kurz zurück. Dezember 24, da endete ein Prozess im Fall Mohamed Lamine Dramé. Er war von der Polizei Dortmund erschossen worden. Die Polizistinnen wurden freigesprochen. Was erwarten Sie von dem nun laufenden Verfahren?
Ehrlich gesagt will ich nicht so naiv sein und sagen, dass so ein Prozess alles heilen wird, weil, wie Sie auch gerade angesprochen haben, im Fall Mohamed Rami hat uns ja gezeigt, wie groß diese Kluft zwischen moralischer, politischer und strafrechtlicher Verantwortung sein kann. Trotzdem ist dieser Prozess wichtig, weil er zwingt die Öffentlichkeit hinzuschauen, er gibt der Familie einen Raum, auch wenn wir sehen, wie da gerade umgegangen wurde, auch wenn dieser Raum praktisch unvollkommen und schmerzhaft ist. Und er kann aber auch sichtbar machen, welche Entscheidungen getroffen wurden, welche Warnsignale ignoriert wurden und welche Strukturen solche Einsätze ermöglichen. Meine Hoffnung ist nicht nur ein Urteil, meine Hoffnung ist, dass dieser Prozess nicht wieder mit dem Satz endet, tragisch aber niemand verantwortlich, wie jetzt in dem Fall von Mohamed Rami. Denn genau dieser Satz zerstört Vertrauen in den Rechtsstaat. Ich erwarte nicht, dass ein Gericht alleine diese komplette Gerechtigkeit herstellt, also zumindest nicht erwarten im Sinne von im realistischen Sinne, aber ich erwarte halt schon, dass der Staat den Tod eines Geflüchteten nicht wieder verwaltet, als wäre es einfach ein Betriebsausfall oder ein Unfall oder was auch immer.
Zum Abschluss unseres Gesprächs. Daradaye Barry, die Schwester von Ebrahima Barry, hat beim Prozessauftakt das Mikrofon ergriffen und gesagt, mein Bruder war alles für mich. Sie hat ja monatelang für ein Visum kämpfen müssen, nur um dabei sein zu dürfen. Was soll dieser Prozess gesellschaftlich über ein Urteil hinaus, wie immer es dann auch ausfallen mag, für die Familie, aber auch gesellschaftlich bewirken?
Das ist eine Antwort auf mehreren Ebenen. Zuerst muss dieser Prozess Ebrahim Barry als Menschen sichtbar machen. Nicht als Akte, wie in den Medien besprochen wird, oder auch nicht einfach als irgendwie eine Einsatzlage, nicht als nur also abgelehnter Asylbewerber, sondern als Sohn, Bruder, geliebter Mensch einfach. Der hat Menschen in seiner Umgebung, die ihn lieben und die ihn verloren haben. Da ist praktisch eine Familie, der ein Mensch komplett genommen wurde. Und für die Familie muss dieser Prozess bedeuten, wir wurden gehört, unser Schmerz wurde nicht bürokratisch abgewickelt. Und unser Sohn und Bruder wurde nicht nachträglich entwertet. Das wäre die Hoffnung gewesen. Für die Gesellschaft muss eigentlich der Prozess auch bewirken, dass wir endlich anders über Polizeigewalt sprechen. Nicht erst, wenn irgendwie Tode gibt, sondern nicht erst, wenn auch Aktivistinnen Druck machen, sondern als demokratische Pflicht. Ein Rechtsstaat beweist sich nicht daran, dass er seine Behörden irgendwie schützt die ganze Zeit. Er beweist sich ja daran, dass er auch dann aufklärt, wenn die Wahrheit für seine Behörden irgendwie unbequem ist. Und in dem Sinne ist dieser Prozess ein Muss. Es muss zeigen, dass Ebrahim Barry nicht irgendwie weniger wert war, weil er geflüchtet war. Er muss irgendwie auch ein Zeichen geben, dass das Leben von Ebrahim ja gezählt hatte und dass seine Familie zählt und auch die Wahrheit und die Gerechtigkeit ein sehr hohes Gut sind, das eigentlich vom Staat beschützt werden muss.
Am 27. Juni fand in Graz die Pride statt. Die Redaktion von unten von Radio Helsinki Graz sprach aus diesem Anlass mit der queerfeministischen Organisation Graz, kurz KUFO. Im Studio waren Ben und Erin von KUFO und Radio Helsinki sprach mit ihnen über die Frage, wie man Pinkwashing begegnet, nämlich wenn Firmen und Institutionen Regenbogenfarben tragen, ohne sich sonst für queere Anliegen einzusetzen. Aktueller Anlass für ein kritisches Gespräch: erst kürzlich wurde ein Regenbogen-Zebrastreifen an der Karl-Franzens-Universität übermalt und eine Regenbogenfahne auf der TU Infeldgasse zerrissen. Burschenschaften und Identitäre versuchen den Pride-Monat seit wenigen Jahren als Stolz auf Österreich und Stolz auf Hetero zu vereinnahmen. Von unten fragt die KUFO, wie sich dieser Backlash in Graz konkret zeigt, im Alltag, in der Politik, im öffentlichen Diskurs und was es braucht, damit queere Sichtbarkeit nicht nur im Juni stattfindet.
Die Pride wird ja sehr oft von Firmen und Institutionen vermarktet. Also es gibt ja auch diesen Begriff Pinkwashing. Ihr habt zwar in einem Vorgespräch auch Regenbogenwashing erwähnt. Ich weiß gar nicht, was da der Unterschied ist, ehrlich gesagt. Also das vielleicht auch noch meine Frau.
Ja, kann ich kurz erklären. Also Pinkwashing, was ich zumindest weiß, ist mehr auf jetzt vielleicht rein Frauen- und feministische Sachen bezogen. Rainbowwashing dann mehr konkret auf eben LGBTQIA+ Sachen. Aber das ist sehr benachbart miteinander.
Genau, ich glaube, das wird auch hin und wieder synonym verwendet. Also,
ja. Mhm. Wie ist es jetzt heuer mit Investoren oder Sponsoring? Und wie seht ihr das ganze Thema? Also wo seht ihr die Grenze da jetzt zwischen ehrlicher Solidarität und Imagepflege von Firmen im Rahmen von Pinkwashing, obwohl man sagen muss, dass das ja auch in dem ganzen Backlash gegenüber generell progressiv-sozialen Bewegungen ja auch gerade wieder ein bisschen zurückgeht und die Firmen sich dann oder bestimmte Firmen sich ja dann sogar rausziehen auch wieder aus Sponsoring für solche Events, aber auch, dass es auch Firmen gibt, die zum Beispiel sponsern und dann aber ihr Logo nicht drauf haben wollen. Das finde ich halt auch eine sehr interessante Entwicklung. Aber was ist da euer Standpunkt zu diesem ganzen Thema Pinkwashing, Rainbowwashing?
Ich finde, wenn man das als Firma oder sonstiges eben unterstützt, dann sollte man wenigstens auch offen dazu stehen, dass man das macht. Das ist, ich finde es unglaublich komisch, seltsam und leicht heuchlerisch, wenn man eben zwar das Geld gibt, was man schon dankend annimmt, weil jegliche Unterstützung schon cool ist, aber das dann halt im so Verborgenen haben zu wollen, weil man nicht damit assoziiert werden will, das macht es halt ein bisschen unauthentisch und...
Ich glaube im Allgemeinen solche Events wie Pride, also wenn sie wirklich groß ist, die kann halt grundsätzlich mal nicht ganz ohne Investoren funktionieren. Gerade jetzt, wenn es wirklich wenige Kulturförderungen gibt momentan. Das heißt, es muss ein bisschen was aus der Wirtschaft kommen, die dann Vereine unterstützen. Und ich finde, wenn eine Firma das seit Jahren konsequent durchzieht und das jetzt auch in einer bisschen einer Krisenzeit für die queeren Community noch immer macht, dann finde ich, dann steht das wirklich gut für die Firma. Also die unterstützen dann ja anscheinend wirklich die queeren Leute und haben das hoffentlich auch irgendwo abgespeichert in ihrem internen Corporate Identity, wie sie zum Beispiel mit queeren MitarbeiterInnen umgeht. Das kann man halt schwer nachvollziehen. Ich finde aber, meine Meinung hat sich ein bisschen dazu geändert in den letzten Jahren. Gerade jetzt, wenn man noch Unterstützungen bekommt, finanzielle, finde ich es richtig schön, dass die Firmen das machen und dazu stehen. Ein bisschen verändert sich natürlich mit Firmen, die halt wirklich einfach nur groß da sein wollen, einen riesen Truck vielleicht machen, aber tatsächlich nichts wirklich machen für die Community ansonsten. Weil natürlich ist es schön, dass man dann die Pride unterstützt, dass die Pride so stattfinden kann, aber eigentlich sollte das ja nicht nur im Juni sein. Also eigentlich sollten ja zum Beispiel queere MitarbeiterInnen immer die gleichen Chancen haben und eventuell könnte man auch Programme außerhalb des Pride-Monats im ganzen Jahr einfach unterstützen. Das ist natürlich von Firma zu Firma unterschiedlich, glaube ich, wie sehr sie das durchziehen konsequent.
Ja. Mir kommt es halt auch total oft einfach vor, wie so ein, wie du sagst, Marketing-Gag im Juni, wo die Leute halt einfach dann halt auch ihre Produkte verkaufen
wollen. Wenn es eben nur dort ist, die profitieren dann mehr von der Pride-Community als Kundschaft, als andersrum.
Ja, als umgekehrt. Es ist jetzt vor kurzem vor der KF-Uni in der Halbertgasse, glaube ich, der Regenbogen-Zebrastreifen übermalt worden. Also die so Gruppen wie Identitäre und Burschenschaften versuchen ja den Juni halt auch als Stolz auf Österreich-Monat und Pride-Monat in dem Sinne halt auch zu vereinnahmen. Den Backlash nimmt man ja schon auch sehr sichtbar wahr, auch in Diskursen, in der Rhetorik, die verwendet wird, in der Politik, aber auch generell in den Medien. Ja, wie ist da eure Sicht auf Graz?
Na, es ist so komisch.
Machen wir es halt wieder bunt an, okay? Es geht das ewig so. Das ist halt nicht sonderlich förderlich, ne? Wird nur Farbe verschwendet.
Ja, ich finde, dieser ewige Kritikpunkt ist ja, warum nehmen sich die Queers einen ganzen Monat, bla 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 bla. Niemand nimmt sich irgendwas. Es wird einfach alles angemeldet, es gibt für alles die Genehmigungen, das ist für die StVO geregelt, dass ein Zebrastreifen so aussehen kann. Und wenn Burschenschafter zum Beispiel einen Österreich-Zebrastreifen haben wollen, dann soll sie einen anmelden, weil es gibt genug rot-weiß-rote Zebrastreifen in Wien. Wenn die einen haben wollen, dann holt euch einen und macht's nicht den von anderen Leuten kaputt. Also wer hat euch so kaputt gemacht, dass ihr so viel Hass habt, dass ihr was zerstören wollt? Und was ist das Statement, was ihr damit setzen wollt? Weil queere Leute werden dadurch nicht verschwinden. ja, jetzt trauen wir uns nicht mehr über den Zebrastreifen gehen, oder wie?
Oder andererseits, es gibt genug Zebrastreifen für alle.
Es macht eigentlich die Stadt nur schöner, einen Regenbogen zu sehen. Warum stört einen das? Also
für mich, es könnten genau genügend andere Flaggen, Farben, Regenbogen, was weiß ich, was Zebrastreifen sein, weil die normalen Zebrastreifen, zu viele davon, ist die Stadt sonst eh nur schwarz, weiß, grau und das... Man braucht ein bisschen mehr Farbe in Dings. Ja, man sieht ihn tatsächlich auch besser. Man sieht
sogar also, besser als autofahrende Person, ne?
Ja.
Also, das ist ja auch, also, das macht sogar
Das ist sogar aus eben, gestalterischen, urbanen planenden Sichten gar nicht. Ist es ganz gut,
ja.
Ja, voll. Das ist mir echt ein bisschen schockierend, dass jetzt in Graz halt auch schon passiert, dass Zebrastreifen übermalt werden, dass in der Innfeldgasse die Pride-Flagge zerrissen wird. Dass, okay, ist schon ein paar Jahre her, aber dass bei den rosa-lila Banderinnen die Scheiben eingeschlagen worden sind. Uns hat irgendwie auch einmal einen komischen Sticker aufs Vereinslokal draufgegeben. Es ist halt einfach echt schon seltsam und ich weiß nicht, wie oft ich schon irgendwelche Wörter jetzt in Clubs auf den Toiletten gesehen habe. Ich biege dann halt immer einen Ravenbogen oder einen Kufu-Sticker drüber. Ich weiß nicht, wo das herkommt.
Die gewalttätige Rhetorik kommt mir vor, hat mittlerweile einfach auch Konsequenzen in der realen Welt. Und ich finde es aber auch irgendwie ganz interessant, sich damit auch auseinanderzusetzen für Graz und wirklich zu schauen, okay, was hat das jetzt dann wirklich für uns für reale Auswirkungen und wie kann man sich da auch davor schützen?
Na, ich glaube, es ist wirklich nicht so einfach, weil so symbolische und verbale Gewalt, das führt einfach zu einer insgesamt steigenden Gewaltbereitschaft bei gewissen Menschen. Also es wird, wenn man es nicht stoppen würde, eigentlich immer weitergehen und wenn diverse politische Rückschritte jetzt halt passieren würden, wird halt vermutlich neben der verbalen Gewaltbereitschaft auch halt die physische Gewaltbereitschaft einfach steigen.
Hm.
Und ich glaube nicht, dass wir wirklich in einer Welt leben wollen, die mehr von Gewalt bestimmt ist, als es eh schon ist.
Ein Gespräch von Radio Helsinki Graz mit der queer-feministischen Organisation KUFO. Das Gespräch habt ihr hier etwas gekürzt gehört. In voller Länge ist es zu hören auf cba.media. Gemeinsam den Sozialabbau stoppen. Die Merz-Regierung plant einen beispiellosen Kahlschlag am Sozialstaat. Unter dem Vorwand leerer Kassen und angeblich notwendiger Reformen sollen Beschäftigte, RentnerInnen, Familien, Erwerbslose, Pflegebedürftige und Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen immer stärker belastet werden. Während große Vermögen und hohe Einkommen geschont werden, sollen diejenigen verzichten, die unsere Gesellschaft am Laufen halten. Dieser Angriff auf grundlegende Arbeitsrechte betrifft uns alle. Wir sagen klar, Rente mit 70 nicht mit uns. Keine Kürzungen bei Pflege und sozialen Leistungen. Der 8-Stunden-Tag bleibt. Jetzt kommt es auf uns an. Sozialabbau wird nicht allein durch gute Argumente verhindert. Wir müssen sichtbar werden. Wir müssen laut sein. So heißt es in dem Aufruf zu einer Kundgebung, die am vergangenen Samstag in Freiburg stattfand. Aufgerufen hatten dazu Verdi Südbaden-Schwarzwald, IGM Freiburg-Lörrach, NGG Schwarzwald-Hochrhein, GW Südbaden, die IGBCE Freiburg und der DGB Region Südbaden. Von der Kundgebung am Stühlinger Kirchplatz hört ihr nun die Rede von der Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten.
Liebe KollegInnen, wie ihr bereits wisst, plant die Bundesregierung den 8-Stunden-Tag durch eine 48-Stunden-Woche abzulösen. Begründet wird dieser Schritt durch mehr Flexibilität, angeblich gleichermaßen für Arbeitgebende sowie Arbeitnehmende. Heute möchte ich diskutieren, wie zielführend und demokratisch dieses Vorhaben in Wirklichkeit sein wird. In meiner Arbeit in der Dienstleistung im Badeparadies Schwarzwald erlebe ich schon heute, wie meine Kolleginnen regelrecht durchbrennen. Unser Job ist es, tagtäglich zwischen Hunderten und Tausenden Menschen ein Lächeln ins Gesicht zu zeichnen. Das ist auch heute bei der 8-Stunden-Woche schon eine unheimliche mentale Leistung. Eine Verlängerung würde für einen gravierenden Anstieg von Burnout-Erkrankten sorgen, denn längeres Arbeiten erhöht grundsätzlich das Risiko von mentalen und körperlichen Erkrankungen, so auch Arbeitsunfällen. Ganz besonders würde das Eltern und vor allem Alleinerziehende treffen. Die Flexibilität geht zulasten der Arbeitnehmer, die so jede Planbarkeit des Alltags verlieren. Alleinerziehende könnten sich schon jetzt aus finanziellen Gründen oft nicht leisten, in Teilzeit zu arbeiten und jonglieren 40 Stunden Arbeit, Sorgearbeit, Termine der Kinder und dann noch schön den Haushalt. Wenn diese Menschen nun auch noch 12 Stunden am Tag arbeiten müssten, fiele nicht nur noch das Turntraining oder das Elterngespräch in der Schule aus. Nein, dann sprechen wir vom guten Morgen und gute Nacht von der Mama. Das, liebe Kolleginnen, würde nicht nur für völlig erschöpfte Eltern, sondern auch noch eine Generation vernachlässigter Kinder sorgen. Auch für Familien mit 2 Elternteilen wäre die 48-Stunden-Woche nicht vorteilhaft. Sie würde das traditionelle Rollenbild begünstigen. Einer geht arbeiten, der andere bleibt bei den Kindern. Das würde die Sorgearbeit, die eh schon zu einem gravierenden Großteil an Frauen hängen bleibt, sich noch weiter auf sie verlagern und würde die Erwerbstätigkeit dieser gravierend bedrohen. Frauen hätten dann ein höheres Risiko von Abhängigkeitsverhältnissen innerhalb von Beziehungen, auch ein geschmälertes Weiterbildungs- und Aufstiegsmöglichkeitsplenum. Und auch dieses Szenario wäre noch ein Luxus. Denn die meisten Familien mit 2 Elternteilen können es sich ebenfalls nicht leisten, auf eines der Einkommen zu verzichten. So würde die 48-Stunden-Woche diese in unfaire und gesundheitsgefährdende Arbeitsverhältnisse drängen. Für Beschäftigte der Gastronomie, Pflege oder Reinigung, wo jetzt schon mit geteilten Schichten gearbeitet wird, kann das Konzept besonders gefährlich werden. Schichtbeginn um 8 Uhr morgens, dann bis um 14 Uhr arbeiten, um 18 Uhr von der Pause wiederkommen und dann nochmal bis um 0 Uhr Gas geben. Das wäre dann der neue Standard. So wird es dann aussehen. Die 48-Stunden-Woche bietet tatsächlich mehr Flexibilität, allerdings nur für Arbeitgebende. Sie räumt keine Flexibilität für Beschäftigte ein, keinerlei. Die Rechtslage bietet Beschäftigten nach wie vor keinerlei Mitbestimmung in Sachen Dienstplan. Einen Zahnarzttermin oder einen Termin bei der Behörde zu finden und einzuhalten, ist für viele jetzt schon eine Herausforderung. Gerade für Beschäftigte, die ihre Dienstpläne erst kurz vor ihrem Einsatz zur Verfügung gestellt bekommen, was an sich schon nicht fit geht. In Zukunft würden sich solche alltäglichen Aktivitäten unfreiwilligerweise komplett auf den Urlaub verlagern. Umfragen zeigen, liebe Kolleginnen, 98% der Beschäftigten, 98% wollen nicht länger als 10 Stunden am Tag arbeiten und knapp 3/4 der Gesellschaft sind gegen die 48-Stunden-Woche. Der Vorschlag der Bundesregierung würde Unternehmen also ermöglichen, fast die gesamte Masse der Beschäftigten zur Arbeit unter Bedingungen zu drängen, für die sie sich niemals freiwillig entschieden hätten. Und so, liebe Kolleginnen, werden Gesetze, die zum Schutz von angestellten Menschen gedacht waren, zu einem, das Arbeitgebenden hilft, sie als menschliche Ressourcen zur höchsten Gewinnmaximierung zu verwalten. Während Arbeitnehmende also systematisch für mangelnde Strukturen, wie beispielsweise gerade in der Kinderbetreuung oder in der Pflege aufkommen, bleiben gerade diese Themen von der Koalition unberührt. Ich bitte um Verzeihung. Stattdessen machen die Folgendes. Der Friedrich Merz stellt sich hin und unterstellt gerade diesen Beschäftigten des Niedrig- und Mittellohnsektors durch Slogans wie mehr Bock auf Arbeit, geringe Leistungsbereitschaft. Das ist diesen Menschen gegenüber, diese Menschen als faul zu betiteln, das ist nicht nur unwahr, sondern das ist schlichtweg respektlos, das geht einfach nicht. Und an dieser Stelle, liebe Kolleginnen, würde ich gerne noch einmal die Frage stellen, an welcher Stelle wird hier tatsächlich nicht ausreichend geleistet? Zusammenfassend möchte ich Folgendes sagen. Die Idee Fachkräfteschwung durch längere Arbeitszeiten, also faktisch schlechtere Arbeitsbedingungen einzudämmen, macht das Arbeiten definitiv nicht attraktiver. Ganz im Gegenteil, wir brauchen funktionierende soziale Strukturen sowie bessere Möglichkeiten, selbst über unsere Arbeitszeiten und unser Arbeitsleben zu bestimmen. Echte Leistungsbereitschaft. Liebe Kolleginnen, echte Leistungsbereitschaft entsteht nicht durch Druck und Zwang, sondern durch Freiheit und Mitbestimmung. Eine so offensichtlich kontraproduktive Regelung einführen zu wollen, die kaum Zustimmung seitens der Bevölkerung erfährt, spricht entweder für eine komplette Realitätsentfremdung oder dafür, liebe Kolleginnen, wie faul man dabei geworden ist, uns anzulügen, um uns auszubeuten. Beides. Und deswegen, liebe Kolleginnen, dürfen wir keine Mühen und sonst noch was. Wir dürfen hier gar nichts scheuen, jetzt aktuell und heute und morgen und in diesem Sommer nicht, um für unsere Rechte hier auf dem Arbeitsmarkt und im Sozialstaat einzustehen. Denn so dürfen wir nicht mit uns umgehen lassen. Alerta! Danke!
Am vergangenen Mittwoch fand die Sitzung des Kinder- und Jugendhilfeausschusses des Freiburger Gemeinderats statt. Worum es da ging, darüber haben wir im Morgenradio vergangenen Freitag mit Gemeinderatskorrespondent Michael gesprochen.
Unter anderem ging es um die Kindertagesstättenbedarfsplanung für das kommende Jahr und es ging auch um die Kinder- und Jugend. Hilfe. Bei der Sitzung anwesend war mein Kollege Michael und mit ihm sind wir nun verbunden. Guten Morgen, Michael.
Morgen. Kurzer Update, ja? Frag mich.
Kurzes Update, ja. Was war beim Kinder- und Jugendhilfeausschuss deiner Meinung nach der wichtigste Punkt?
Also wichtig ist, dass die Stadt nicht aus Kostengründen zurückhalten wird, die Entwicklung der Bedarfszahlen in der Planung. Die Stadt plant ja das Stadtgebiet anhand verschiedener Kriterien. Ein 19. Bezirk wird hinzukommen, der neue Stadtteil Dietenbach. Und da werden abgeschätzt, wie denn die Bedarfe sein werden, der unter dreijährigen Versorgung, der über dreijährigen Versorgung. Es steht ja auf der Tagesordnung, dass auch das letzte Kinderschuljahr, das Kindergartenjahr verpflichtend sein soll. Und diese Bedarfsplanung hätte man jetzt ja sagen können, okay, die Anmeldezahlen gehen zurück, dann fahren wir auch die Bedarfszahlen runter. Das wird nicht gemacht. Stattdessen werden die Bedarfszahlen in der unter dreijährigen auf, ich glaube, jetzt muss ich einfach die Zahlen mir genau nochmal angucken, bleibt dabei, wie es jetzt ist. Nein, wird um einen sogar erhöht auf 54%. Und bei den sonstigen über Dreijährigen ist es dann bei 100, wird erhöht von 106 auf 107. Und das heißt nicht, dass dann nicht übergangsweise zum Beispiel städtische Kindergärten verlegt werden. Zum Beispiel im Rieselfeld gibt es die Wilde 13, die wird wahrscheinlich als städtischer Kindergarten verlegt werden in den neuen Stadtteil Dietenbach. Also solche Prozesse wird es dann auch geben. Problematischer weisen die Träger darauf hin, das ist ja immer ganz wichtig, das ist ja nach dem Sozialgesetzbuch und Kinderhilfegesetz sind das ja Trägeraufgaben, wird ja meistens von privaten Trägern, also einzelnen kirchliche oder sonstige freie Träger, erledigt. Stadt macht das auch, aber die wesentlichen Träger, die kleinen Träger, haben da natürlich trotzdem, wenn sie nur eine Gruppe haben von 20 Kindern oder so, ist natürlich dieser auch dieser Schlüssel noch nicht der adäquateste, weil das geht nämlich ziemlich schnell dann, dass die Zahl dann doch ausgeschöpft wird, dieses doppelten Platzes für ein Kind mit spezielleren Bedarfen, nochmal zusätzlichen Bedarfen.
Ein großes Thema ist ja da immer die Personalsituation, ob denn diese vorgesehenen Plätze auch mit genügend Personal, mit genügend Erzieherinnen und Erziehern gedeckt werden können. Gab es denn dazu Informationen?
Es wird alles getan, wurde versichert von Seiten des AKI, dass die Fachkräfte gehalten werden und dass die Belastungssteuerung auch dort reduziert wird.
Und ein Thema, wo ja, glaube ich, auch jetzt die Städte nicht immer sehr im Sinne der Beschäftigten gehandelt waren, war dann natürlich die Arbeitsbelastung und angerechnete Stunden etc. Da ging es aber wahrscheinlich jetzt nicht im
Ausschuss
drum.
Da ging es jetzt so nicht drum, nein. Also, sondern es wurde im Prinzip nur gesagt, wie viele Plätze brauchen wir, wie viele können wir versorgen. Und da ist die Versorgung relativ von Freiburg gesehen ausgeglichen. Wobei die Frage, was dann an Kosten dann weiter anfallen wird, das war dann einer der nächsten Punkte. Da wird dann jetzt, wie gesagt, die Bedarfsplanung neue Grundsätze gemacht. Ich habe bis jetzt noch nichts gefunden in dem kurzen Zeitraum, wo ich das jetzt durchgucken konnte. Da ist wesentlich die Erweiterung auf den 19. Planbezirk, nämlich Planungsraum auf Dietenbach geplant, und auf der anderen Seite, wie gesagt, die Erhöhung dieser Schlüssel, also der Bedarfsdeckungsschlüssel, das also auf 107% hochgesetzt wird bei über Dreijährigen. Also das ist von der Seite her klar. Es gibt detaillierte Ausarbeitungen, die auch im Vortrag sehr ausgiebig dargestellt worden sind, die zeigen, wie das in den einzelnen Stadtquartieren, in den Planungsbereichen dann eben halt aussieht. Das müsste man sich genau angucken. Im Moment ist, wie gesagt, Freiburgs Plätze bei den über Dreijährigen, wenn ich das jetzt sage, über Dreijährigen, da sind Plätze 8.800 und 8.163 werden in Anspruch genommen. Das sind 107,9%, also liegt so ein bisschen doch in der Verlagerungsbereich, muss man da rein, von bestimmten Gruppen, oder das wird dann meistens wohl erledigt werden über die städtische Geschichte.
Abschließend, es ging auch noch um die Kinder- und Jugendhilfe. Kinder- und Jugendhilfe ist ja auf Bundesebene ein großes Thema. Es sind einige Sparmaßnahmen da geplant. Wurden solche Themen auch im Rat angesprochen oder ging es erstmal um den Status quo in Freiburg?
Also es ist vollkommen klar, dass dort die Kosten weiter steigen werden, wie auch immer man das aufwendet. Und selbst dieses Pilotprojekt, das ja an der Caroline-Kasper-Schule in Vauban beschlossen worden ist, nämlich mit dem Pooling der Hilfen, der im Prinzip zu einer tendenziellen Reduktion führt, wird wohl nicht zu einer großen Entlastung führen, wobei das ja alles im Sozialgesetzbuch ausgeregelt ist. Ein Punkt, den ich auch schon erwähnt habe, ist der Punkt, dass tatsächlich eigentlich die Bildung und Teilhabeleistung eigentlich Aufgaben sind, die das Land zu finanzieren hätte, und natürlich diese Abwälzung auf die Kommunen, insbesondere auch des Bildungsaspektes da drinne, wird nicht adäquat genug weitergegeben. Also was Bund und Land da eigentlich zu zahlen hätten, so dass die Kommunen immer auch bei diesen steigenden Ausgaben auf etwas sitzen bleiben, mal abgesehen davon, dass es sowieso mit den Zahlungen nicht da ist. Aber tatsächlich sind die Bedarfe am Steigen, die Zahlen sind am Steigen. Auch das ist nochmal interessant, gerade auch bei der Hilfe zur Erziehung, was ja sehr frühkindlich ist, wo auch hier etwas getan werden kann und muss und wo dann später vielleicht nicht so starke Belastungen dann auftreten werden. Aber das ist ein anderes, nochmal zu vertiefendes Thema, wurde in Form einer Informationsvorlage gestern verhandelt.
Am 12. Juni dieses Jahres verabschiedete die Justizministerkonferenz der Länder einen Vorschlag an den Bundestag. Dieser Vorschlag würde das Selbstbestimmungsgesetz deutlich einschränken und queere Rechte deutlich beschneiden. Über den Vorschlag sprach Radio Frei mit Julia Monroe, Vorstandsmitglied des LSVD+, was dieser Vorschlag konkret beinhaltet und welche Folgen er haben könnte.
In welchen Bereichen soll denn dieses Gesetz in Anführungszeichen nachgeschärft werden?
Also der Vorschlag ist von verschiedenen Bundesländern aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Die haben eine Beschlussvorlage an die Justizministerkonferenz geschickt, also einen Vorschlag gemacht. Und dieser Vorschlag ist dann auch dort in der Mehrheit angenommen worden. Und das beinhaltet, dass man also quasi einen Katalog entwickeln soll, der nach objektiven Kriterien eine Person am Standesamt, also wie genau das dann ausgestaltet werden soll, das steht in den Details jetzt nicht drin, aber es wird der Wunsch geäußert, dass man quasi einen Katalog erstellt, mit dem man nach objektiven Kriterien bewerten kann, ob jemand trans ist, ob da eine ernste Absicht dahinter ist. und oder ob man eventuell aufgrund bestimmter Kriterien vielleicht der Person vielleicht das Transsein oder die Änderung des nach dem Selbstbestimmungsgesetz verweigern könnte. Und das ist natürlich etwas, was wogegen wir eigentlich schon seit Jahren, ja seit Jahrzehnten protestiert haben und für Selbstbestimmung gekämpft haben. Und das widerspricht einfach auch dem Sinn von Selbstbestimmung. Wir wissen, dass ein Großteil der Transpersonen die Ernsthaftigkeit immer wieder betont. Und ich finde es das schwierig, dass man das einer Gruppe das Leben schwer macht, nur weil eine Person, es wird ja immer wieder auf diese rechtsextreme Person Liebig zurückgeführt, dass man aufgrund von einer einzelnen Aktion einer rechtsextremen Person das Leben oder die Freiheit von einer ganzen Gruppe irgendwie unter Generalverdacht stellt und einschränken möchte.
Jetzt war ja eigentlich schon in den 2024 verabschiedeten oder stattfindenden Beratungen eine Überprüfung des Gesetzes nach 5 Jahren ungefähr eingeplant. Also ungefähr 2029 sollte es eine quasi Überprüfung geben, ob die bestehenden Regeln ausreichen und ob man noch quasi das Gesetz nachbessern muss. Warum kommt jetzt genau dieser Vorschlag nach knapp 2 Jahren, 1 Jahr ungefähr ist das jetzt in Kraft, 1 bis 2 Jahre ungefähr, warum kommen Sie jetzt schon nach recht kurzen Zeit und nach nicht mal in 5 Jahren um die Ecke und sagen, wir wollen das Gesetz nachbessern, obwohl ja die SPD in der letzten Koalitionsregierung mit dabei war und das Gesetz mit verabschiedet hat. Warum kommt gerade jetzt dieser Vorschlag aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen?
Also ich glaube, das muss man unterscheiden. Das sind zwei verschiedene Vorgänge. Der Evaluationsprozess ist das, was von der Bundesregierung aus angestoßen wird. Und die Bundesländer haben jetzt diesen Vorstoß gewagt. Also es sind halt verschiedene Kräfte, die gerade versuchen, Einfluss zu nehmen. Und also wir wissen, bei der CDU-Fraktion ist das schon lange ein Thema, dass man sagt, also alle Ampelprojekte werden quasi irgendwie zurückgedreht. Es geht ums Bürgergeld, es geht um das Heizungsgesetz, aber auch so um das Selbstbestimmungsgesetz. Und das wirkt immer so, als wolle die CDU sich an der Ampelkoalition irgendwie, ja, ich hätte fast rächen gesagt, dass man solche Ideologieprojekte, wie sie das ja oft nennen, gerne wieder zurücknehmen möchte oder zumindest mal verschärfen möchte. Und das Selbstbestimmungsgesetz ist eines davon. Und dass die SPD-Regierung da vieles so mitträgt, das finde ich persönlich halt auch an einigen Stellen schwierig. Bisher hat die SPD aber signalisiert, dass sie nichts oder keine Änderungen am Selbstbestimmungsgesetz vornehmen wollen. Das gibt mir so ein bisschen Hoffnung. Aber insgesamt gibt es von Seiten der Union schon den Wunsch, relativ frühzeitig eine Evaluierung des Selbstbestimmungsgesetzes vorzunehmen. Und da kommt so ein Vorstoß aus 3 verschiedenen Bundesländern, beziehungsweise jetzt von der Justizministerkonferenz, der kommt denen natürlich sehr gelegen. Jetzt muss man gucken, wie es da weitergeht und was die nächsten Schritte sein könnten, wie man da vielleicht noch mal ins Gespräch mit den zuständigen Ministerien oder Abgeordneten gehen kann, um da ja das Schlimmste zu verhindern, möchte ich mal sagen.
Beim Selbstbestimmungsgesetz geht es ja eigentlich grundlegend darum, dass trans-, inter- und non-binäre Personen ihren Namen einfach beim Standesamt auf Antrag ändern können und ihren Geschlechtseintrag auf den gewünschten Geschlechtseintrag ändern können. Warum hat die CDU hier so ein großes Problem eigentlich oder breite Teile der Bevölkerung von aus der konservativen Kreisen so einen riesigen Konflikt damit, den Namen und den Standesdaten in Datenbanken zu ändern. Warum glaubst du, wird hier schon so ein großes Aufheben drum gemacht?
Also es war in den letzten Jahrzehnten, sage ich mal, da gab es ja schon immer wieder Vorstöße, um das veraltete Transsexuellengesetz abzuschaffen. Und es war auch immer, wenn ich mit, also ich bin da jetzt schon einige Jahre dran oder seit mehreren Koalitionsregierungen, unterschiedlichen Koalitionskonstellationen immer wieder auch Verhandlungen geführt mit Leuten aus unterschiedlichen Parteien, auch von der Union. Und da wurde immer wieder deutlich, dass die Union an Fremdbestimmung festhalten möchte, dass man weiterhin ein Begutachtungsverfahren haben möchte, dass es bei einem Gericht überprüft werden müsse. Und das hat was damit zu tun, dass man Menschen irgendwie bewerten möchte, ihnen ein Selbstbestimmungsrecht nicht zugestehen möchte, dass sie sich ja frei entfalten können und immer eine dritte Partei nach objektiven Kriterien Menschen bewertet. Und das ist ein, ich sag mal, ein Grundgedanke, ein Kerngedanke, der sich innerhalb der Unionsfraktion irgendwie breit gemacht hat. Die Datenwahrheit in Registern und so weiter steht über oder bei vielen in der Union über dem Selbstbestimmungsrecht oder dem Recht auf freie Entfaltung. Und das ist etwas, was ich halt schon seit vielen Jahren beobachte, und deshalb halten die sehr streng daran fest. Und wir versuchen immer wieder in Gespräche zu gehen und auch aufs Grundgesetz zu pochen und allen Menschen die gleichen Rechte zuzugestehen. Aber da tut sich seitens der Union tun sich da ganz viele immer noch schwer mit.
Du hast ja jetzt gesagt, die CDU möchte gerne einen Katalog mit objektiv feststellbaren Kriterien haben, die man quasi auf einer Checkliste abstellen kann und sagen, ja, du bist trans, du nicht. Gibt es eigentlich aus deiner Erfahrung her wirklich sowas wie, ich habe einen Checkpoint mit x Punkten und dann kann ich sagen, ich bin trans, oder reicht eigentlich oder ist eigentlich nur der Aussage von den jeweiligen Personen eigentlich ausschlaggebend für eigentlich für die Behörden, wer trans ist und wer nicht? Kann es so einen objektiven Katalog überhaupt geben, aus deiner Meinung nach?
Also das kann ich, glaube ich, mit einem klaren Nein beantworten. Also wir wissen auch aus der Forschung, aus der Wissenschaft, dass niemand besser über die eigene Geschlechtsidentität Bescheid weiß als die Person selbst. Da kann man nach objektiven Kriterien suchen, egal ob es der geschlechtliche Ausdruck, also die optische Ausdrucksweise ist oder körperliche Merkmale. Also man versucht das ja immer so in Normen irgendwie zu pressen, und das widerspricht aber dem, was auch evidenzbasiert in vielen wissenschaftlichen und Forschungsarbeiten immer wieder rauskommt. Man kann Bewertungsverfahren einführen, so viel man möchte. Am Ende bleibt immer die Aussage der einzelnen Person übrig, die am besten über die eigene Geschlechtsidentität Bescheid weiß. Und das ist eigentlich ein Kampf, den wir schon sehr lange führen. Es gab so in den 60er, 70er Jahren auch schon wissenschaftliche Erkenntnisse. Da gab es einen Wissenschaftler, der hieß Milton Diamond, und der hat einen sehr prägnanten Satz auch gesagt, dass das Geschlecht sitzt nicht zwischen den Beinen, sondern zwischen den Ohren. Und aber gerade, also ganz viele auch konservative Kreise versuchen, Geschlecht immer anhand von Körperlichkeit, von biologischen Merkmalen, körperlichen Merkmalen irgendwie abhängig zu machen. Aber die Geschlechtsidentität sitzt eben im Kopf, wie das damals halt schon sehr treffend gesagt wurde. Und deshalb kann man das von außen gar nicht so wirklich bewerten. Und das sollten wir, glaube ich, uns allen mal bewusst machen.
Jetzt argumentieren ja die Befürworter dieses Änderungs- oder dieses Überprüfungsverfahren immer mit Sicherheitsbedenken. Jetzt im Fall Liebig mit Frauengefängnis. Dann gab es noch einen Fall eines Polizisten, der sich durch die Änderung eines Geschlechtseintrags eine Beförderung erschleichen will. Aber das sind so die einzigen beiden Fälle, die ich in den letzten Jahren gefunden habe, wo es wirklich zu einem Missbrauch gekommen ist, der auch aufgefallen ist. Du steckst da wahrscheinlich besser drin. Seht ihr da wirklich eine Gefahr für einen Missbrauch, oder zeigen nicht eigentlich diese beiden Fälle, dass ein Missbrauch oder möglicher Missbrauch nicht eigentlich schon durch bestehende Überprüfungsverfahren quasi verhindert werden kann? Wie ist da eure Perspektive aus der quasi praktischen Erfahrung?
Also ich glaube, gerade dieser Fall Liebig auch, der zeigt ja, dass das Selbstbestimmungsgesetz funktioniert. Das Selbstbestimmungsgesetz regelt nur Vorname und Geschlechtseintrag und nicht automatisch den Zugang zu irgendwelchen Räumen oder auch den Zugang zu Quoten, was jetzt auch in dem Fall dieser Polizeikraft immer wieder vorgetragen wird. Und das Selbstbestimmungsgesetz regelt so etwas nicht. Da wird nur, und das, da gibt es auch keine Änderung im Vergleich zum transsexuellen Gesetz, das jetzt über 40 Jahre lang in Deutschland galt. Am Ende steht ein neuer Vorname und ein Geschlechtseintrag. Also das Ergebnis ist exakt dasselbe, und nur das Verfahren ist vereinfacht worden. Das regelt nicht den Zugang zu einer Sauna, zu einer Toilette, Umkleidekabine oder Quoten oder zu einem Frauengefängnis. Das sind Sachen, die im Selbstbestimmungsgesetz gar nicht geregelt werden, sondern im Selbstbestimmungsgesetz wird auch explizit nochmal auf das Hausrecht verwiesen, auf das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Das sind die Orte, die Gesetze, die Gremien, die letztendlich den Zugang zu solchen Räumen entscheiden. Und im Fall Liebig wäre das so, Liebig ist nicht automatisch oder kommt jetzt nicht automatisch in so ein Frauengefängnis. Im Aufnahmeprozess wird die Person erstmal formal als Frau eingeladen und dann gibt es ein Aufnahmeverfahren, wo dann erstmal geprüft wird, ist diese Einrichtung, diese oder diese Justizanstalt überhaupt die richtige zuständige Stelle, ist das von den Straftaten her, ist das wirklich der richtige Ort? Und dann wird geprüft nach Geschlechtsidentität, Geschlechtszugehörigkeit. Also da gibt es erstmal Prüfmechanismen, die dann erstmal entscheiden, ob die Person dahin kommt. Da hat das Selbstbestimmungsgesetz erstmal gar nichts mit zu tun. Und das ist aber immer so ein Narrativ, was in dieser Debatte gut genährt wird und auch meiner Meinung nach bewusst aus rechtsextremen oder auch von konservativen Kreisen sehr stark ja, genährt wird, um das weiter zu polarisieren, um das Selbstbestimmungsgesetz nochmal zu problematisieren und was dann letztendlich ja, einer Minderheit, die sowieso schon in ganz vielen anderen Bereichen in der Gesellschaft unter Druck stehen und diskriminiert werden, dass die am Ende wieder die Opfergruppe sind. Und das ist meiner Meinung nach, da wünsche ich mir einfach mehr Verantwortung von Regierenden, von Menschen, Ministerien, alle, die irgendwie was zu sagen haben zu dem Thema und Verantwortung tragen, dass sie da einfach verantwortungsvoller mit umgehen und nicht diesen Narrativen von rechtsextremen Kreisen irgendwie hinterherlaufen und sich da treiben lassen. Das schadet am Ende nicht nur einer Minderheit, sondern auch unserer Demokratie. Und da würde ich mir einen bewussteren Umgang mit wünschen.
Wir haben ja in den letzten paar Jahren mal wieder verstärkte Angriffe auf CSDs, nicht nur hier in Ostdeutschland, sondern auch in Großstädten wie zum Beispiel Berlin nehmen queerfeindliche Angriffe auch vor allen Dingen gegen Transpersonen immer mehr zu. Wir haben in den letzten Jahren, vor allen Dingen auf dem Bundestag, gab es ja die große Debatte über die Regenbogenfahne auf dem Bundestag und verschiedene andere doch schon fast queerfeindliche Aussagen aus den Regierungskreisen, vor allem aus der CDU. Seht ihr so eine trans- und queerfeindliche Entwicklung in den letzten Jahren oder ist das nur meine Beobachtung?
Also die Amadeo Antonio Stiftung hat für letztes Jahr eine Untersuchung gemacht und da waren, ich kenne die Zahlen jetzt nicht genau, ich glaube 245 CSDs deutschlandweit und davon sind 110, glaube ich, angegriffen oder gestört worden. Und das ist also fast die Hälfte aller CSDs hat irgendwelche Störaktionen oder Angriffe erlebt. Und das ist schon bemerkenswert viel geworden. Also es gab einen großen Anstieg auch bei den Straftaten. Das Bundeskriminalamt hat kürzlich die Zahlen vorgelegt, wo man gesehen hat, dass die erneut angestiegen sind. Und also seit vielen Jahren haben wir eine große Zunahme bei Queerfeindlichkeit. Und das wird natürlich auch durch, ich sag mal, Menschen, die in Verantwortung sind, werden natürlich oft gehört und die Bilder, die dort immer wieder oder Narrative, die dort immer wieder reproduziert werden, die setzen sich natürlich dann auch in den Köpfen der Menschen fest, wo dann Zweifel gesät werden und so. Und das trägt natürlich nicht unbedingt zur Befriedung der Situation bei, sondern gießt auch noch so ein bisschen Öl ins Feuer. Und dann es wird sehr viel mit Symbolik gearbeitet, also gerade auch mit Regenbogenfahnen, die dann zum Problem erklärt werden. Dann wird meiner Meinung nach auch fälschlicherweise mit dem Neutralitätsgebot immer wieder argumentiert, wobei wir das richtige Wort heißt nicht Neutralität, sondern Verfassungstreue. Und Verfassungstreue bedeutet für mich, dass wir in einer Demokratie leben und ein Grundgesetz haben. Und eine Demokratie bedeutet nicht das Regieren der Mehrheit über eine Minderheit, sondern Regieren mit Verantwortung für eine Minderheit. Und das wird, glaube ich, von vielen einfach irgendwie verwechselt. Und dass wir in einer Demokratie gerade uns auch um Minderheitenrechte kümmern müssen und dass niemand in dieser Gesellschaft vergessen wird und egal, ob es jetzt um das Merkmal sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität oder Menschen mit geistiger oder körperlicher Behinderung, Herkunft, Hautfarbe, oder was auch immer. Es ist unsere Verantwortung als Mehrheitsgesellschaft, mit diesen Minderheiten umzugehen und ihnen die gleichen Möglichkeiten in unserer Gesellschaft zu ermöglichen, zu schaffen. Und dass das immer so, gerade aus konservativen Kreisen auch so problematisiert wird, das finde ich ehrlich gesagt unverantwortlich. Und da tragen, glaube ich, viele an diesen Entwicklungen, die wir gerade spüren und auch messen können, tragen, glaube ich, viele einen großen Anteil mit dazu bei, dass das so kommt oder gekommen ist.
Jetzt ist es ja unwahrscheinlich, dass dieser Gesetzesvorschlag aus der Justizministerkonferenz noch vor der Sommerpause irgendwie im Bundestag besprochen, sei es denn irgendwie in ein Gesetz verabschiedet wird. Wie plant ihr denn als Verein, wie planst du in der, fangen über die Sommerpause hinweg, gegen diesen Vorschlag hin in der Politik und in der Öffentlichkeit hin zu agieren? Gibt es da irgendwelche Pläne? Habt ihr da schon irgendwie was geplant?
Also ich kann jetzt noch keine konkreten Maßnahmen benennen. Also ich müsste jetzt erstmal schauen. Also ich weiß noch gar nicht, wie der weitere Weg gerade dieses Vorschusses oder dieses Beschlusses jetzt weitergeht. Wenn ich richtig informiert bin, geht das erstmal zum Bundesjustizministerium und die entscheiden dann überhaupt, wird das angenommen oder nicht angenommen. Und also in der Regel gehen wir dann erstmal in die Gespräche oder suchen das Gespräch und versuchen da nochmal mit sachlicher Aufklärung und mit evidenzbasierten Argumenten nochmal den Dialog zu suchen und darauf hinzuweisen, ob das überhaupt notwendig ist, wie die Evidenz aktuell dazu aussieht. Und das wäre so der erste Weg, den wir jetzt wählen würden. Und deshalb halte ich das aktuell auch noch für sehr unrealistisch, dass es dann schon. Also angenommen, das Bundesjustizministerium würde das annehmen und dann müsste aber erstmal ein Regelungsvorschlag, also ein Gesetzesentwurf quasi entworfen werden und das wird also vor der Sommerpause nicht funktionieren. Also es braucht halt einen sehr viel längeren Arbeitsweg und das müssen wir jetzt erstmal beobachten und dann die Gespräche führen, die wir sonst auch führen und versuchen da. Ja, ich sag mal, das Schlimmste irgendwie abzuwenden.
Und wenn man jetzt nicht wie du in einem großen Verband Vorstandsmitglied ist, wie können zum Beispiel die Zuhörenden sich für Transpersonen, für nicht-binäre Personen oder für Interpersonen einsetzen oder allgemein für die queere Community? Was würdest du jemandem raten, der jetzt gehört hat, da soll ein Gesetzesentwurf entschieden werden, der bestehendes Recht entweder wieder zurücknimmt oder auch die Situation für Menschen deutlich verschlechtert? Wie können denn da Zuhörende sich selbst aktiv machen?
Also dazu würde ich, glaube ich, gerne zwei Empfehlungen geben. Das erste wäre, ich glaube, viele unterschätzen es, was für eine Wirkung das hat, wenn man die eigenen Wahlkreisabgeordneten vor Ort anschreibt und die um ein bestimmtes Thema bittet und einfach sagt, hört mal, hier werden meine persönlichen Rechte auch irgendwie beschnitten und eingeschränkt. Lasst uns da mal drüber reden. Oftmals ist es ja so, dass man nicht so viel Hintergrundwissen hat, aber man kann das Gespräch suchen und dann auch auf die großen Verbände irgendwie verweisen und sagen, tauscht euch doch mal mit denen aus, hier ist das Informationsmaterial von denen, das ist diese Sachlage, dass man Dokumente oder Broschüren oder irgendwas mit zu diesem Gespräch mit den im Wahlkreis mitnimmt. Das ist das eine, also das ist nicht zu unterschätzen, was für eine Wirkung solche Gespräche mit Abgeordneten haben kann, auch per E-Mail anschreiben oder ähnliches. Und das Zweite ist die Unterstützung der Interessenvertretungen, die halt diese politische Arbeit auch machen, wie wir jetzt beim LSVD Plus das machen. Mitglied werden, Spenden. Im Moment werden ja auch gerade zivilgesellschaftliche Projekte, das war jetzt auch groß in den Medien mit Demokratie leben und so, dass überall auch die finanzielle Versorgung oder die finanzielle Unterstützung immer mehr in Frage gestellt wird und so. Also Spenden, Mitglied werden, sich selbst irgendwie mit einbringen in Arbeitsgruppen, in Workshops und gucken, wo kann ich eigentlich einen Beitrag leisten. Das sind, glaube ich, so die zwei großen Punkte, die ich auf jeden Fall empfehlen würde, wie man sich selbst irgendwie in diese Debatte mit einbringen kann und seinen Teil in dieser Demokratie irgendwie beisteuern kann.
Das sagt Julia Monroe, Vorstandsmitglied von LSVD Plus, zu dem Gesetzesvorschlag der Justizministerkonferenz, der am 12. Juni beschlossen wurde, zu einer Änderung des Selbstbestimmungsgesetzes. Eine Meldung noch zum Schluss. Wie ihr vielleicht gehört habt, war der Dieti, das Dietenbach-Wäldchen, jetzt in der letzten Woche nochmals kurzzeitig besetzt. Die Besetzung dauerte allerdings nur bis heute. Heute Nachmittag wurde die Besetzung wieder geräumt. Es wurden wohl einige Menschen zum Revier Süd verbracht. Weitere Infos können wir hoffentlich in den nächsten Tagen nachreichen. Und damit geht das Infomagazin bei Radio Dreieckland am 29. Juni 2026 zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich Johanna.